Ja, vielen Dank, dass ihr heute hier seid. Ich kann euch versprechen, es wird ein spannendes Thema. Nicht umsonst hatten wir mit vielen Schwierigkeiten zu kämpfen, um hierher zu kommen. Wir hatten Stau, wir haben die Zeit falsch aufgeschrieben. Und ich denke, es ist heute ein wichtiges Thema. Es gibt eine ganze Menge Bücher in der Bibel. Und die meisten habt ihr sicherlich schon gelesen, manches sogar mehrfach. Über viele Bücher habt ihr Predigten gehört. Aber es gibt ein Buch, das aus verschiedenen Gründen gern gemieden wird. Es ist ein neutestamentliches Buch. Und es ist eins der größten Bücher im Neuen Testament. Es wird selten in der Predigt erwähnt. Wenn man es liest, ist man eigentlich erstmal nur verwirrt. Es war zumindest bei mir so, als ich 14 war. Und es schreibt von sehr vielen Strafen und Gerichten, eigentlich ziemlich untypisch für das Neue Testament, wo doch Jesus irgendwie alles geklärt hat. Aber das Buch war ein Buch, das im ersten Jahrhundert mit am meisten gelesen wurde. Es hat den Christen ungemein viel Kraft gegeben. Der Titel des Buches ist Offenbarung. Wer hat das Buch von euch schon mal gelesen? Wer würde sagen, super Buch, echt erbaulich, ich habe jetzt mehr verstanden, es hat mir wirklich Einsicht gegeben. Es hat mich ermutigt. Das Wort Offenbarung klingt schon fast ironisch. Als ich es mit 14 gelesen habe, fand ich es sehr frustrierend. Aber irgendwie hat Gott es mir aufs Herz gelegt, an diesem Buch weiter dran zu bleiben. Und jetzt, 36 Jahre später, habe ich das Buch lange und tief studiert, viele Bücher gelesen, selber Seminare gemacht und festgestellt, wie Gott in mir das Herz aufgemacht hat, wo er mich Dinge sehen lassen hat, verstehen lassen hat, wo ich sage, Mensch, das ist zu gut, um es anderen vorzuenthalten. Ich habe jetzt vor einem halben Jahr in unserer Gemeinde auch eine Predigtserie gemacht und das Buch ist einfach genial. Aber um das Buch zu verstehen, braucht es einfach ein bisschen Verständnis. Ach, das Wasser, super.
Meine Frau hat dich gesehen.
Das ist aber nett, ja, danke. Genau. Das Erste, was man verstehen muss, wenn man ein Buch liest, ist, was ist das eigentlich? Ja, man würde eine Dokumentation, im Fernsehen würde man anders angehen als in Science Fiction. Oder die Psalmen anders lesen als die Evangelien. Ich habe hier ein Bild, ich weiß nicht, haben wir das geschafft? Ach, wunderbar. Also, das ist ein Bild, das war vor vielen Jahren mal in einer renommierten Zeitung, in der Zeitung, wo man sagt, was da drin steht, das ist wahr. Weiß nicht mehr welche. Und hier, was man sieht, ist, das ist der Umriss von China. Man sieht da einen riesengroßen Drachen in einer Yoga-Pose. Links sieht man Indien. Dann unten befreit Hongkong, dann die südchinesische See, dann Taiwan und oben die neue Yoga-Pose, der nach außen gebeugte Drache. Wenn man das in der Zeitung sieht, macht man sich vielleicht zuerst Gedanken, ja, China mit seiner Politik gegenüber seinen Nachbarländern, und was wird dann das werden? Und das war, glaube ich, kurz nachdem Hongkong wieder zurück nach China ging. Man wird sich viele Gedanken machen. Aber zwei Aussagen wird man wahrscheinlich nicht machen, die so deutlich da drin sind, dass man sie eigentlich nicht übersehen kann. Die erste ist, es gibt einen riesengroßen Drachen in China. Und zweitens, Drachen können Yoga. Warum denken wir das nicht? Weil wir wissen, dass das politische Satire ist. Es ist keine Dokumentation, sondern politische Satire und da wird Symbolik halt genutzt. Das ist dasselbe mit dem Buch Offenbarung. Und schon mal als kleiner Spoiler, Was das für ein Buch ist, ist kompliziert. Das Buch Offenbarung beinhaltet drei literarische Gattungen, die alle zugleich präsent sind. Ich lese mal zwei kurze Passagen aus dem Buch. Und dann die Frage an die Runde, nach welcher Art von Buch klingt das? Die ersten beiden Passagen. Johannes, an die sieben Gemeinden der Provinz Asia. Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt und von den sieben Geistern, die vor seinem Thron sind. Und von Jesus Christus, welches ist der treue Zeuge, der Erstgeborene von den Toten und Fürst der Könige auf Erden. Ihm, der uns liebt und uns erlöst hat von unseren Sünden mit seinem Blut und uns zu einem Königreich gemacht hat, zu Priestern vor Gott und seinem Vater, dem sei Ehre und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Das ist aus dem Kapitel 1, Vers 4 bis 6, also ganz am Anfang. Und dann der allerletzte Vers des Buches heißt, die Gnade des Herrn Jesus sei mit allen. Nach was für einer Art Buch klingt das? Ein Brief. Ja, dieser ewig lange Schachtelsatz, das könnte von Paulus sein. Das klingt nach einem Brief. Das ganze Buch ist ein Brief. Es wird damit eingeleitet, damit aufgehört. Es sind nicht nur Kapitel 2 und 3, wo einzelne Briefe drin sind, sondern das ganze Buch ist ein Brief. Wie funktioniert ein Brief? Typischerweise gibt es in meisten Fällen in der Gemeinde einen Anlass, es gibt ein Problem und der Briefeschreiber schreibt einen Brief, das genau dieses Problem in der Gemeinde angeht und macht da theologische Aussagen dazu, leitet die Gemeinde. Und glücklicherweise sind das Probleme, die es nicht nur damals gab, sondern auch heute. Der Römerbrief war eine bestimmte theologische Situation in Rom und Paulus hat einen Brief an sie geschrieben. Aber das Problem ist heute auch noch relevant. Deswegen lesen wir heute den Römerbrief noch oder den Galaterbrief oder den Korintherbrief. Zunächst einmal war dieses Buch an die Gemeinde gerichtet mit ganz konkreten Situationen, in der die sich befand. Das Komplizierte macht es bei diesem Buch ist, dass es an sieben Gemeinden zugleich geschrieben ist. Und sieben hat in der Bibel eine besondere Bedeutung. Zahlen haben in der Bibel oft eine Assoziation. Und die sieben ist mit der Schöpfungswoche assoziiert. Sieben Tage nach sieben Tagen war die Schöpfung vollkommen. Und deswegen steht sieben auch für die Vollständigkeit. Es sind hier nicht nur sieben beliebige Gemeinden, sondern diese sieben Gemeinden stehen quasi auch für die Gesamtheit der Gemeinde. Also wir haben jetzt zum Ersten mit einem Brief zu tun. Das Zweite lese ich wieder aus der Offenbarung vor, ein bisschen schwieriger zu erkennen. Dies ist die Offenbarung Jesu Christi, die Gott ihm gegeben hat, seinen Knechten zu zeigen, was in Kürze geschehen soll. Und er hat sie gedeutet und gesandt durch seinen Engel zu dem Knecht Johannes, der bezeugt hat das Wort Gottes und das Zeugnis von Jesus Christus, alles, was er gesehen hat. Sie, wer da liest und die da hören, die Worte der Weissagung und behalten, was darin geschrieben ist, denn die Zeit ist nahe. Im Kapitel 22 wird dann auch nochmal an vier Stellen geschrieben, dass dies die Worte der Weissagung sind. Ich habe jetzt die Luther-Übersetzung gewählt, aber habt ihr eine Idee, um was für eine Art von Buch es sich hier handelt? Ich gebe euch einen Tipp. Das griechische Wort, das mit Weissagung übersetzt ist, heißt Prophetaias. Das Buch ist ein prophetisches Buch. Jetzt denkt man ja bei einem prophetischen Buch darum, dass es sowas ist wie ein Orakel. Ein Blick in die Zukunft. Das ist aber bei biblischer Prophetie eigentlich gar nicht wirklich der Fall. Das Anliegen biblischer Prophetie ist etwas anderes. Es geht nicht darum, die Zukunft vorherzusagen. Dazu müssen wir uns kurz, wir machen eine kleine Reise, wir gehen mal in das dritte Buch Mose, ganz am Anfang. In Kapitel 26 werden Segen und Fluch beschrieben. wird beschrieben, wenn ihr meine Gebote befolgt und das Gesetz befolgt, dann werdet ihr gesegnet sein. Wenn aber nicht, dann wird das passieren. Und wenn ihr dann aber immer noch nicht euch bekehrt, dann wird das passieren. Und wenn ihr euch dann immer noch nicht bekehrt, 7-mal hintereinander. Und dann heißt es, und dann zum Schluss werdet ihr ins Exil gehen. Und dann heißt es weiter, immer noch im 3. Mose, und dann wird das Volk sich bekehren, und ich werde Erbarmen haben und es wieder erretten. All diese Dinge, die die Propheten schreiben, Jesaja, Daniel, Jeremia und so weiter, sind Sachen, die wir aus dem 3. Buch Mose schon wissen. Was Propheten machen, ist Folgendes. Sie sagen, im 3. Buch Mose ist das geschrieben. Ich sehe, das und das passiert. Also wird Gott folgerichtig so und so handeln. Die Propheten tun das in sehr drastischen Bildern. Warum? Weil, und das klingt paradox, sie wollen, dass die Prophetie nicht eintrifft. Die Propheten machen eine Prophetie, damit sie nicht erfüllt wird. Das klingt jetzt paradox, aber das ist eine der bekanntesten Prophetengeschichten im Alten Testament. Die Geschichte von Jona. Jona wird geschickt nach Ninive, um ein Gericht zu verkünden. Er geht hin, er verkündet die Botschaft, das Volk bekehrt sich und Gott macht einen Rückzieher. Er sagt, nein, das Volk hat sich bekehrt, wie kann ich da etwas tun? Es liegt mir doch im Herzen. Und Prophet, warum wunderst du dich? Nun muss man bedenken, die Stadt, in die Jona gezogen war Ninive. Das war der Außenposten der Assyrer, der Todfeinde Israels. Natürlich wollte der Prophet, dass es denen nicht so gut geht. Aber eigentlich war das das Anliegen. Prophetie wird gemacht, damit die Leute sich ändern. Das ist das Anliegen. Und das Buch Offenbarung ist voll davon. Es gibt Prophetie, es gibt Referenzen auf Propheten von Daniel, Zacharia, Hesekiel, Jesaja, Jeremia, Kunterbund, so viele, dass man schon nicht mehr hinterherkommt. Es ist voll davon. Der dritte Aspekt, nach diesem Aspekt komme ich dann wirklich zum Predigttext. Das Buch fängt an mit den Worten Offenbarung Jesu Christi. Offenbarung, hatte ich erst schon gesagt, ist vielleicht kein gut gewähltes Wort, mir fällt aber auch kein besseres ein. Es ist die wortwörtliche Übersetzung des griechischen Wortes Apokalypse, aufdecken. Und Apokalypse, das ist das dritte Genre. Und das ist noch etwas schwieriger als die anderen beiden. Weil unter Apokalypse denken wir sowas wie Atomkrieg, Meteoriteneinschlag, Zombie-Apokalypse, was auch immer. Aber Apokalypse war vor 2000 Jahren eine literarische Gattung. Es war eine Art zu schreiben. Und der Hintergrund von diesem Schreiben war, es gibt eine Zweigeteiltheit. Es gibt in der geistlichen Welt Gott, Himmel, Engel und den Teufel, die Hölle, Dämonen. Die beiden Sachen, da gibt es nichts dazwischen. Es gibt keine, bei Engel und Dämonen gibt es keinen Dengel oder irgendwas, was da neutral oder so ist. Und genauso wie es in der geistlichen Welt zweifach ist, ist es auch in unserer physischen Welt. Man ist entweder ganz mit Gott oder eben nicht. Und die Apokalypse provoziert. Die Apokalypse provoziert, eine Entscheidung zu machen, eine konsequente Entscheidung. Man ist entweder ganz hier oder ganz da. Wenn man das Buch Offenbarung sieht, sieht man das auch. Es gibt das Lamm und den Drachen. Es gibt Babel und Jerusalem. Es gibt die Braut und die Hure. Es gibt das Zeichen, das Gott an die Gläubigen macht in Kapitel 7. Und es gibt das Mal des Tieres. Es gibt ein Entweder-Oder. Das Buch Offenbarung provoziert uns in die kompromisslose Nachfolge. Gut, ich denke, jetzt haben wir eine Idee, was das Buch Offenbarung für uns vorbereitet. Und ich möchte, dass wir uns den ersten Teil, den Text anschauen. Ich habe diese Vorbereitung auch gemacht, um euch ein bisschen auf den Rest der Offenbarung vorzubereiten, dass ihr zum Teil es auch selber lesen könnt und ein gutes Verständnis habt. Der Bibeltext für heute. Ich, Johannes, euer Bruder und Mitgenosse an der Bedrängnis und am Reich und an der Geduld in Jesus, war auf der Insel, die Patmos heißt, um das Wort des Gottes und des Zeugnisses Jesu willen. Ich wurde von Geist ergriffen am Tag des Herrn und hörte hinter mir eine Stimme wie von einer Posaune, die sprach: Was du siehst, das schreibe in ein Buch und sende es an die sieben Gemeinden, nach Ephesus und nach Smyrna und nach Pergamon und nach Thyatira und nach Sardes und nach Philadelphia und nach Laodicea. Und ich wandte mich um, zu sehen nach der Stimme, die mit mir redete. Und als sie mich umwandte, sah ich sieben goldene Leuchter. Und mitten unter den Leuchtern einen, der war einem Menschensohn gleich. Der war angetan mit einem langen Gewand und gegürtet um die Brust mit einem goldenen Gürtel. Sein Haupt aber und sein Haar war weiß wie weiße Wolle, wie Schnee, und seine Augen wie eine Feuerflamme und seine Füße gleich Golderz, wie im Ofen durch Feuer gehärtet, und seine Stimme wie großes Wasserrauschen. Und er hatte sieben Sterne an seiner rechten Hand, aus einem Mund ging ein scharfes, zweischneidiges Schwert, und sein Angesicht leuchtete, wie die Sonne scheint in ihrer Macht. Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen wie tot, und er legte seine rechte Hand auf mich und sprach: Fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot, und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Schreibe, was du gesehen hast und was ist und was geschehen soll danach. Und das Geheimnis der sieben Sterne, die du gesehen hast in meiner rechten Hand, und der sieben Leuchter ist dies: Die sieben Sterne sind Engel der sieben Gemeinden, und die sieben Leuchter sind sieben Gemeinden. Ich werde nicht jedes einzelne Wort hier umdrehen. Ich möchte euch in dieser Predigt einen kurzen Eindruck geben, worum es hier geht. Das erste ist, ein Großteil dieser Vision, die Johannes hier hat, stammt aus dem Buch Daniel, ganz speziell aus dem Kapitel 7. Daniel Kapitel 7 geht darum, dass da die Weltreiche durch Tiere dargestellt werden, die sich einander ablösen, und zum Schluss kommt einer wie der Sohn eines Menschen, und der vernichtet diese und richtet ein ewiges Reich auf. Und der Sohn des Menschen wird mit einem Großteil dieser Attribute bezeichnet. Allerdings gibt es zwei Elemente, die im Buch Daniel nicht vorkommen. Das sind die Leuchter und die Sterne. Und diese bedürfen einer Auslegung, dass am Ende dieses Textes gegeben wird. Die Sterne und die Leuchter sind sieben Gemeinden. Hier steht, die sieben Sterne sind Engel der sieben Gemeinden. Wer da Fragen hat, kann ich gerne dazu viel nach dem Gottesdienst erzählen. Das würde den Rahmen jetzt sprengen. Aber die Sterne und die Leuchter beziehen sich auf die Gemeinde. Daniel 7 beschreibt, wie Gott das Ende des Bösen in der Welt herbeibringt. Und hier in diesem Punkt, was quasi der Auftakt des Buches Offenbarung ist, wird beschrieben, wie die Gemeinde darin einen aktiven Teil hat. Als Gemeinde geht es nicht darum, dass wir halt Menschen sammeln, dass sie über Übergabe gemäht machen und auch in den Himmel kommen, sondern wir haben einen aktiven Teil dran, diese Welt zu verändern. Aber wie? Was genau macht denn die Gemeinde? Und das wird hier in Kapitel 1 angedeutet und im Buch Offenbarung wirklich weiter ausgewalzt. Sie sind Leuchter und Sterne. Das sind Begriffe, die die Bibel benutzt. Die Leuchter waren die einzige Lichtquelle im Tempel. Und die Priester waren dafür zuständig, dass die Dochte gestutzt werden und dass genug Öl da ist. Und die Sterne waren zum Beispiel als Zeichen des Bundes für Abraham und für seine Nachkommen. Sie sollen weit sichtbar sein. Sie sind Zeichen, dass Gott da ist und dass er faithful, dass er treu ist. Sorry. Und das ist, was die Bilder aussagen. Zum einen sagen die beiden Bilder dasselbe aus. Wir sollen Licht sein. Leuchter sind die Lichtquelle. Sterne sind sichtbar und eine Orientierung. Eine Aussage auch. Auf der anderen Seite zeigt es aber auch eine Abhängigkeit. Der Leuchter braucht Öl. Der Leuchter muss gestutzt werden. Wenn die Sterne nicht in der Hand Jesu gehalten werden, fallen sie runter und sind nicht sichtbar. Und das ist, was hier gemeint ist. Es ist eine Spannung, in der wir als Gemeinde, aber auch als Einzelne leben. Eine Spannung, die ausgehalten werden soll. Wir sollen nichts sein. Nicht Feuer, nicht Schwert, nicht Hammer, nicht Lautsprecher, wir sollen Licht sein. Licht ist rein, Licht ist beständig, Licht ist präsent. Licht kämpft nicht gegen die Dunkelheit. Licht ist da und Dunkelheit geht. Licht hat eine ganz eigene Kraft. Und das andere ist aber auch, dass wir von Jesus abhängig sein sollen, nicht von anderen Dingen. Was heißt das? Vielleicht habt ihr öfters mal gehört oder vielleicht auch selber zu anderen Leuten gesagt, hey, bekehr dich zu Jesus und dein Leben wird besser und dann du hast keine Sünde mehr und alles wird gut und alle Probleme sind weg. Kann ich in meinem Leben nicht unbedingt sagen. Wir leben in der Spannung von dem, was das Evangelium berichtet und von dem, was wir erleben. Wir wollen nichts sein, wir wollen rein sein, wir wollen vorbildlich sein. Aber es ist schwierig. Und deswegen sind wir von Jesus abhängig. Deswegen sind wir immer wieder in die Arme von Jesus getrieben. Und das ist diese Spannung, in der die Offenbarung uns schiebt. Wir sollen wahrhaftig sein und von Jesus abhängig. Und damit verändern wir die Welt. Und in Kapitel 2 und 3, in den Passagen, die darauf folgen, wird die Gemeinde angeschaut und die Gemeinde sieht ziemlich schlecht aus. Es gibt von den 7 Gemeinden eigentlich nur 2, die es im Lot haben. Und deswegen ist der Rest der Offenbarung, wie kommen wir dahin, dass wir als Gemeinde wirklich einen Unterschied machen? Und das ist, worum es in diesem Buch geht. Und das ist heute Anfang. Und wenn ich wieder mal eingeladen werde, werde ich weiter zu berichten, weil das ist ein bisschen mein Herzblut. Und ich hoffe, es wird euch genauso bewegen und begeistern wie mich und euer Leben auch tief verändern und einen ganz neuen Blick auf Gottes Wort finden, weil dieses Buch ist eine Offenbarung. Jesus, ich danke dir. Ich danke dir, dass wir Licht sein dürfen, dass du uns leitest, dass wir von dir abhängig sein dürfen, dass du uns hilfst, wie einem kleinen Kind, dass wir auf dich schauen können und du leitest uns den nächsten Schritt. Und dass du uns aber auch bevollmächtigst, große Dinge zu tun. Danke dafür. Amen.